Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Heute mit Gesine Dornblüt am Mikrofon. Willkommen zu einer weiteren Folge der Deutschlandradio Denkfabrik zum Thema wehrhafte Demokratie. Heute blicken wir in die Ukraine. Dieses Land wird seit mehr als 16 Monaten von Russland mit einem groß angelegten Angriffskrieg überzogen, mit Raketen und Terror gegen die Zivilbevölkerung. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, setzen viele Menschen dort ihren Kampf für eine freie, gerechte, demokratische Gesellschaft fort. Bei mir im Studio ist der Bürgerrechtler und Publizist Wolfgang Templin. Er war einer der frühen Widerständler in der DDR, war in unabhängigen kirchennahen Friedens- und Menschenrechtsgruppen aktiv. Er hat sich schon als Student in den 70er Jahren intensiv mit dem östlichen Nachbarn Polen beschäftigt und dort die Vorboten der Solidarność miterlebt. Und er ist dann dem Osten Europas verbunden geblieben und hat auch die Entwicklungen in der Ukraine in den letzten Jahrzehnten eng mitverfolgt. Herr Templin, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Herr Templin, Sie haben gerade einen Aufsatz zur ukrainischen Zivilgesellschaft veröffentlicht. Dissidenten, Demokraten, Erneuerer lautet der Untertitel. Und da schreiben Sie, die Vielfalt zivilgesellschaftlicher Organisationen und Initiativen in allen Teilen der Ukraine, ihr Kampf um eine konsequente Durchsetzung von Reformen unter den härtesten Bedingungen des Krieges, müssen imponieren. Sie selbst haben in der DDR für Reformen gekämpft und das war sicher auch kein Zuckerschlecken. Sie sind noch 1988 ausgewiesen worden. Was genau imponiert Ihnen jetzt an den Ukrainerinnen und Ukrainern?
Frau Dornblüt, wenn Sie sagten, dem Osten des Kontinents verbunden, fiel mir ein, eigentlich müsste ich sagen, verfallen. Ich bin wirklich seit Jahrzehnten diesem für mich spannendsten, weil im vollen Umbruch befindlichen Teil Europas verfallen. Und dazu gehören eben jahrzehntelange Ausflüge, Reisen, Begegnungen in der Ukraine. Wenn ich in diesem Aufsatz über ukrainische Zivilgesellschaft, ihre Stärke, ihre Vielfalt schreibe, dann ist das orientiert am Beispiel zahlreicher ihrer Akteure, die ich persönlich kennenlernen konnte, die ich seit 10 Jahren immer wieder erlebe. Und ihre Hartnäckigkeit, ihren Mut und wirklich ihren unglaublichen Optimismus tatsächlich unter den schwersten Bedingungen jetzt vor mir habe. Weder ich noch meine ukrainischen Freunde und Partner wissen, ob das Ganze einen guten Ausgang nimmt. Das muss man immer dazu sagen. Also Optimismus heißt ja nicht, dass man sich in Sicherheit um die Zukunft weiß. Aber unter diesen unsicheren Bedingungen, teilweise unter Einsatz des eigenen Lebens, es sind auch Freunde, Bekannte von mir, die direkt an die Front gingen, Jüngere, das zu tun und uns hier zu sehen als sympathisierende, unterstützende, aber in ungleich besseren, leichteren Bedingungen, das ist schon eine Spannung, die mich tatsächlich fast jeden Tag erfüllt.
Das ist ja ein Phänomen, dass die Ukraine zivilgesellschaftlich seit 2014, würde ich sagen, einen Riesenschritt vorangemacht hat. 2014 war das Jahr, in dem der Krieg begann. Nicht nur die Annexion der Krim, sondern der Krieg auch in den Donbass getragen wurde. Und das hat dazu geführt, dass in so Städten wie Slawiansk zum Beispiel im Osten der Ukraine, das ja kurzzeitig auch besetzt war, dass dort zum Beispiel eine Unternehmerin, die ich kennengelernt habe, ihren Job an den Nagel gehängt hat und gesagt hat, ich mache jetzt Politik, ich mache jetzt Lokalpolitik, wir müssen dafür sorgen, dass diese Gegend hier lebenswerter wird, dass die Menschen den Wert ihrer Heimat erkennen. Und sie hat unheimlich viel dort zivilgesellschaftlich auf die Reihe gekriegt und auf die Beine gestellt. Ich frage mich, sind Krieg und Krise nötig und treibend, um etwas Neues hervorzubringen?
Bestimmt nicht. Aber wenn diese Tragik, wenn diese unglaubliche Brutalität des Krieges ausbricht und sich dann herausstellt, dass das als Katalysator wirkt, dass es nicht nur niederreißt, zerstört, die Menschen destruktiv erfasst, sondern Kräfte freisetzt, Kräfte der zivilen Gesellschaft, kulturelle Kräfte und Menschen in dem, was sie positiv wollen, nicht aufhält, sondern eher bestärkt, dann tritt tatsächlich dieses Phänomen, ich weigere mich zu sagen, paradox ein, denn es ist eine logische Konsequenz aus Extremsituationen.
Zur Wehrhaftigkeit in der Ukraine zählt ja auch die Bereitschaft, die Freiheit mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Der Schriftsteller Artem Chapeh hat das vor einigen Monaten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschrieben. Als Russland die Ukraine großflächig angriff, da hat er sich freiwillig zum Armeedienst gemeldet und er sagt, er hätte sich das nie vorstellen können. Bis zu diesem Tag hielt er sich für einen überzeugten Pazifisten. Er schreibt, jetzt bezeichne ich eine solche Haltung als abstrakten Pazifismus. Das ist das Privileg jener, die nicht vor einer existenziellen Entscheidung stehen und sich erlauben können, die Frage theoretisch zu betrachten. Wenn man mit Bomben und Marschflugkörpern angegriffen wird, schreibt man keine offenen Briefe. Gewaltloser Widerstand funktioniert da nicht. Das also der Schriftsteller Artjom Tschapeje. Warum verstehen diese Argumentation viele Menschen in Deutschland nicht?
Hier muss ich vielleicht einen Moment auf das eigene Beispiel zurückkommen, denn da merke ich, mir fällt dieses Verstehen, ich stimme ihm voll zu, dem Schriftsteller, mir fällt dieses Verstehen viel leichter, weil wir in den letzten Jahren der DDR, die oft als ihre leichtesten oder schon das Absterben des Systems beschrieben werden, weil wir in den Gruppen, ich sage bewusst in den Oppositionsgruppen, die aus den Friedensgruppen herausgewachsen sind, eine Lektion gelernt haben, die Natur unseres Gegenübers, der Vertreter des kommunistischen Systems in der DDR, denen man von westlicher, auch friedensbewegter Seite, eine schier unendliche Reformfähigkeit zuschrieb. SED, SPD-Papier und viele Annäherungsversuche sprechen dafür. Die Natur unseres Gegenübers hat sich im Grundsatz nicht verändert. Wir galten als Feinde, die zu liquidieren, die zu eliminieren waren, nicht zwingend im physischen Sinne, aber im Sinne politischer Handlungsfähigkeit. Und wenn ich so angesehen werde, dann mein eigenes Beispiel, komme ich irgendwann zu dem Schluss, ich bin nicht euer Feind, aber ich bin euer politischer Gegner. Und dieses System muss dann im Grund auf verändert werden, nicht nur kosmetisch mit Reform oder der Besserungsfähigkeit der Gegenüber. Und wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann weiß ich auch, dass die Frage gewaltlosen Agierens nicht das Alleinige sein kann, denn der Widerstand, und das gilt nicht nur für die DDR, der frühe Widerstand im gesamten Ostblock zeichnet sich durch ein wellenförmiges Auf und Ab, Demonstrationen, friedliche Proteste und dann aber auch Einsatz von Waffengewalt durch die Akteure von Aufständen und Revolutionen, wenn sie von der Übermacht des Gegners, den Panzern, die 53 rollten, die 56 in Ungarn eingesetzt waren, 68 in Prag, wirklich niedergewalzt wurden. Das hat an der gewaltlosen Haltung der Revolutionäre oder der Widerständler in diesen Phasen nichts geändert. Das hat sie aber nicht mehr zu blinden Pazifisten gemacht, die sich jede Waffengewalt oder jede Waffenhandhabung im Widerstand verboten haben.
Sind sich die Menschen in der Bundesrepublik heute dieser Geschichte nicht bewusst genug? Fehlt da einfach die Aufklärung, das Wissen, die Erinnerung an diese Brutalität des Systems, die fortbesteht bis heute?
Das ist die eine Hypothek, die sich nur langsam auflöst, die ich auch im öffentlichen Raum in den Diskussionen immer wieder sehe. Das andere ist, glaube ich, eine Art zu kurz gesteuerter Stolz auf die eigene Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit dem deutschen Faschismus, mit den furchtbaren Verbrechen. Da ist die jahrzehntelang anhaltende und wirklich immer gründlichere Auseinandersetzung mit diesem Phänomen in der Bundesrepublik dazu gekommen, eine deutsche Kriegsschuld, die unzweifelhaft im schlimmsten Ausmaß da ist, zu konstatieren und daraus aber dann den verfehlten Schluss abzuleiten. Unter den neuen Bedingungen, also im demokratischen Europa, gilt das nie wieder mit Waffengewalt, gilt unser, vor allem unsere Entscheidung in Deutschland, eine friedliche Nation zu sein, die von mir aus noch eine Armee hat, die aber immer am Rand steht und über deren Funktion man sich gar nicht so richtig klar wird. Die Tatsache, dass wir in diesen letzten 30 Jahren, jetzt meine DDR-Erfahrung überschreitend, aber im gesamten Europa die Fortsetzung eines militanten, aggressiven Systems haben, das wir zu Anfang gar nicht wahrnehmen wollten, plakativ immer mit dem Namen Putin verbunden, und sich angesichts dessen zurückzulehnen und zu sagen, das ist deren Sache, nicht unsere, wir mischen uns da nicht ein. Und die andere für mich wirklich förmlich unangenehme Sache ist so eine Art billiger, plakativer Anti-Amerikanismus. Der Zweite Weltkrieg wäre ganz anders zu Ende gegangen, wenn sich nicht die USA entschlossen hätten, in den Krieg einzugreifen, hunderttausendfach dafür auch mit dem Leben ihrer Soldaten zu bezahlen,
zu befreien, zu werden. Der Zweite Weltkrieg wäre sicherlich nicht mit einem offenen Brief zu beenden gewesen.
Richtig.
Sie hören die Kulturfragen im Rahmen der Deutschlandradio-Denkfabrik zum Thema wehrhafte Demokratie. Wir sprechen über die Zivilgesellschaft der Ukraine und ihren Kampf für Demokratie. Heute bei mir zu Gast der Bürgerrechtler und Publizist Wolfgang Templin. Sie haben mir gesagt, Sie waren in den 70er Jahren das erste Mal in Kiew. Was war denn Ihr Eindruck damals?
Das war ein dreiwöchiger Aufenthalt noch im Rahmen meines Philosophiestudiums an der Humboldt-Universität. Ein Austausch und diese drei Wochen Moskau, Leningrad und Kiew bei aller eigenen Unerfahrenheit, aber durchaus einer eigenen Bindung an die Sowjetunion, an die Literatur, an die Kultur, die immer noch geglaubte Vorbildfunktion, war für mich dieser Kontrast frappierend. Moskau, die brodelnde Metropole, Leningrad, das stolze, kühne, kulturglänzende Juwel fast. Und dann eine Woche Kiew, ich bin in einer zivilen, grünen, gemütlichen Stadt mit vielen Menschen in den Parks.
Das ist ja interessant. Das ging mir nämlich in den letzten Jahren genauso, wenn ich aus Moskau nach Kiew fuhr, dass ich in Kiew schon am Flughafen oder am Bahnhof das Gefühl hatte, ich kann hier irgendwie freier atmen. Ich konnte das aber nie festmachen. Jetzt sagen Sie, es reicht eben Jahrhunderte zurück, dieses Bestreben nach Freiheit. Sie sagen, wichtig war dabei unter anderem die griechisch-katholische Kirche. Manchmal wird sie auch orthodox-unierte Kirche genannt. Die ist vor allem im Westen der Ukraine stark, um Lviv herum. Dieser Name erklärt sich dadurch, dass diese Kirche zwar den orthodoxen Riten folgt, aber der Jurisdiktion der römisch-katholischen Kirche untersteht. Also die ist von jeher am Westen orientiert und Sie bezeichnen sie als einen Schutzraum ukrainischer Identität. Das müssen Sie mal erklären.
Ja, entstanden ist ja diese Kombination jahrhundertelang vorher aus einem notwendigen Kompromiss, den auf ukrainisch besiedelten Territorien im polnisch-litauischen Großreich, einer nochmal besonderen Staatsform, die aber über Jahrhunderte hinweg diese Gebiete prägte, lange Zeit vor den polnischen Teilungen. Der Kompromiss beruhte darauf, dass die orthodoxen Moskauer Ausrichtung und die römisch-katholischen von Polen geförderten, vor allem Ansiedler, in einer gemeinsamen Bindung vereinigt werden sollten. Und hier bot sich dieser Kompromiss an. Rom bleibt praktisch das Oberhaupt, aber es findet die Kirchenpraxis zu Bedingungen statt, die an die lokalen Gegebenheiten stärker angepasst sind. So, und dieser Kompromiss, diese Kirche, immer eine Minderheitenkirche, wurde sowohl von den reinen Katholiken wie auch noch stärker von den dann sich nach zaristischer Besetzung durchsetzenden Orthodoxen nicht nur misstrauisch beäugt, sondern eigentlich nie wirklich ernst genommen. Sie hielt sich aber, weil der Wegfall des Zölibats, die eigene Liturgie, die Volksverbundenheit auch mit den lokalen und regionalen Traditionen ließen diese Kirche zu einem eigenen Raum werden, die allen Formen ihrer versuchten Einschränkung oder sogar Auflösung trotzte. Diese Kirche war der eine Pol, der eine Ort. Ein anderer waren, und zwar sowohl im heutigen Ostukrainischen in Kharkiv, aber auch in Kiew-Gebieten, aber wie auch im galizischen West, in der Westukraine, waren die Universitäten. Die schufen über weite Teile des 19. Jahrhunderts in der Rückbesinnung auf kulturelle Traditionen, die weit in die eigene ukrainische Vorgeschichte zurückgehen, die Kosakentradition, volkstümliche Ausprägung, die schufen eine gemeinsame Nationalbewegung, die sich über die Teilungsgrenzen hinweg in der Formel vereinigte, die souveräne, unteilbare Ukraine anzustreben.
Lassen Sie uns mal kurz einen Punkt machen. Was Sie gesagt haben, die Kosaken, die unierte Kirche und die Universitäten, das sind drei Faktoren. Und das sind drei Faktoren, die es zum Beispiel in Russland in dieser Stärke nicht gegeben hat. Ich frage mich oft, warum ist die Zivilgesellschaft, dieses Freiheitsstreben in der Ukraine so stark, auch seit langer Zeit schon. Und in Russland merken wir so wenig davon. Liegt das daran, an diesen drei Faktoren, die es in Russland nicht gegeben hat?
Das liegt an diesen drei Faktoren. Und hier zeichnet sich in den heutigen ukrainischen Siedlungsgebieten eine solche Vielfalt von Einflüssen aus ganz verschiedenen, auch Großregionen ab. Es ist die Schwarzmeerregion, es sind die Steppengebiete, es ist dieses Zentrum des Steppengebietes, das Kosakengebiet. Es ist aber auch tatsächlich der westliche Einfluss aus Polen herüber. Es ist der nördliche, der von den heutigen baltischen Staaten, von Litauen kommt. Und es ist eins, das versuche ich immer wieder zu betonen, man unterstellt dem ukrainischen patriotischen Bewusstsein oft, manchmal auch nicht zu Unrecht, einen übersteigerten, einen harten Nationalismus. Es gibt eine Form des ukrainischen Patriotismus, der an der eigenen Souveränität festhält und daran keine Abstriche machen will und dennoch bereit ist, jeden ethnischen Nachbarn in diese Gemeinschaft hineinzugehen. Also das ist ein staatsbürgerlicher Patriotismus.
Wie begründet ist die Befürchtung, dass dieser Staatsbürgernationalismus in dieser jetzigen Bedrohungssituation, in einer Situation, in der sich die Ukraine wehrt, in einen aggressiven Nationalismus umschwingen könnte?
Die Gefahr ist durchaus da, wenngleich sie auch vor allem von deutscher Seite oft übertrieben wird. Meine ukrainischen Freunde, ich nenne jetzt Andriy Portnov, ich nenne auch Joko Prochasko, werden sehr oft danach gefragt und gehen sehr geduldig damit um. Joko Prochasko zum Beispiel kommt ja aus einem der Zentren dieses westukrainischen nationalen Denkens, Ivano-Frankivsk. Er kennt sich in den Auswüchsen dieses ukrainischen Nationalismus, den er überhaupt nicht teilt, sehr gut aus. Er kann auf die Frage nach Stepan Bandera ein stundenlanges Referat halten.
Stepan Bandera, müssen Sie kurz erklären.
Einer der extremen ukrainischen Nationalisten. Er war Kollaborateur, sogar noch kurzzeitig nach der deutschen Besetzung, Anführer der militanten ukrainischen Nationalisten. Das ist tatsächlich nicht das Ruhmesblatt ukrainischer Geschichte. Und damit setzen sich auch meine ukrainischen Freunde sehr wohl auseinander. Aber sie können eins ganz klar festmachen. So viel Pathos und so viel extreme Militanz in den Symbolen steckt und in dem Bemühen der vorhandenen Anhänger dieses extremen Nationalismus, sich so als fast Mehrheit darzustellen. Ihre politische Bedeutung, ihr Rückhalt in der ukrainischen Gesellschaft ist minimal. Eins muss man allerdings sagen, die Zunahme des russischen Terrors und die Gewalt des Angriffskrieges hat natürlich Momente, eine Mentalität des Waffenhelden befördert, die allerdings jeden, der damit jetzt dort umzugehen hat, vor die bange Frage stellt, was passiert, wenn der Krieg vorbei ist? Was passiert mit diesen Verhärtungen, mit dieser Mentalität? Wird es da nicht den Versuch geben, diesen Mythos, diesen Kampfesmythos in eine Zukunft zu übertragen, in der er eigentlich so gar keinen Platz mehr hat?
Und bis dahin kämpft die Ukraine an zwei Fronten. Sie kämpft gegen die russischen Besatzer und die Angriffe gegen Raketen. Aber sie kämpft auch gegen die Überbleibsel des alten Systems, namentlich gegen Korruption. Die Ukraine ist einer der korruptesten Staaten Europas. Zugleich ist die Ukraine einer der am wenigsten korrupten Staaten aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Wie groß ist die Gefahr, dass dieser Kampf gegen Korruption dem Krieg zum Opfer fällt? Bisher sehen wir, dass sich die Gesellschaft gut hält, aber es gab zum Beispiel Korruptionsvorwürfe gegen den Verteidigungsminister. Das wurde dann nicht geahndet, weil man eben sagt, man braucht diesen Mann dort jetzt an der Spitze der Armee. Eine andere Sache ist die Einschränkung der Pressefreiheit angesichts des Krieges. Wie groß ist die Gefahr, dass der Krieg, dass Russland eben gerade diese Freiheiten und diese Bemühungen der Zivilgesellschaft zunichte macht, durch Krieg, durch Aggression?
Ich verfolge diese Prozesse seit 2014 Jahr für Jahr und eigentlich auch schon die Vorgängersituation. Die einstmals für die ukrainische Situation sehr mächtigen Oligarchen, die schalten und walten konnten, mit Einflussnahme, mit eigenen Abgeordneten, Kohorten, die sie stellten, mit ihrer Präsenz in den Medien, mit ihren politischen und ökonomischen Geschäften, die sind durch die Kriegssituation und die erzwungene Gegensteuerung der Politik zum ganzen Teil zurückgestutzt worden. Die zivilen Akteure, und die haben sich auch verbunden mit ausländischen Unterstützern. Es gibt diesen sogenannten Sandwich-Ansatz. Wir als zivile Akteure setzen uns im Kampf gegen die Korruption, für Rechtsstaatlichkeit, für ökonomische Reformen ein und nehmen dabei das Wissen und den auch materiellen Einfluss ausländischer Unterstützer, die konditionierte Unterstützung geben, wenn Reformfortschritte gemacht werden, in Anspruch. Das zusammen zeigt mir Jahr für Jahr, dass diese Gefahr nicht schwindet, nicht verschwindet, aber doch geringer wird, dass die Hoffnung, wenn die Ukraine diesen Krieg erfolgreich, also zu ihren Bedingungen übersteht und nicht in einen völlig inakzeptablen Friedensschluss, der seinen Namen nicht wert ist, hineingezwungen wird, dass dann dieser Reformweg weiter beschritten werden kann. Die Gefahr, die von unserer Seite aus besteht, ist, dass aus der Ungeduld, warum machen die das nicht schneller? Warum sind sie noch nicht dort, wo sie es versprochen haben? Warum treten immer noch Korruptionsfälle auf? Müssen wir das dann eigentlich weiter unterstützen, dass aus dieser Ungeduld und aus einem zu wenig an Unterstützung das Thema, welche Waffen hat die Ukraine wann bekommen, was ist aus den Ankündigungen der Zeitenwende, wann erwachsen die viel zu langen Zeitphasen dazwischen, käme ja noch dazu. Diese Gefahr kommt dazu, nur wenn beides gelingt. Wenn die ukrainische Zivilgesellschaft ihre Kraft behält, ihren Ideenreichtum, immer wieder neue Instrumente selber zu entwickeln, Medien auf dem neuesten Stand der Technik, also Portale, Kommunikation von Medien, internationale Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wenn das von innen gelingt, dann ist die Chance größer. Und ich bleibe eigentlich, wenn es hier um die Ukraine geht, optimistisch.
Ihre Freunde, haben Sie gesagt, sind auch optimistisch. Und Sie sagen ja auch, in der Ukraine hätten wir ein Beispiel für Widerstandswillen, Würde und Tapferkeit. Eigenschaften, wie Sie sagen, ohne die Demokratie nicht überleben können. Können denn wir etwas vom Schwung der ukrainischen Zivilgesellschaft uns zunutze machen und wie?
Wir können endlich begreifen, dass seit mindestens 2022 mit der ganzen Vorgeschichte vorher und den Voraussetzungen, über die wir sprachen, dass aber mit diesem Datum, mit diesem brutalen, massiven Terrorüberfall auf den friedlichen Nachbarn etwas eingetreten ist, was unser Bundeskanzler zwar angekündigt hat, die Zeitenwende, dass das auch von unserer Seite aus einzulösen ist. Das wird uns nicht nur im materiellen Sinne herausfordern, das wird das, was so schön im Titel der Sendung klingt, wehrhafte Demokratie. Was müssen wir selber für unsere eigene, für die europäische Sicherheit tun, was bisher gar nicht so üblich war, versäumt wurde? Welchen Stellenwert wird Armee einigermaßen dauerhaft, eine Armee neuen Typs dauerhaft einnehmen? Und vielleicht, ich habe hier einen Satz meines Freundes Andriy Portnov, der das sehr gut beschreibt. Der derzeitige tragische Moment in der europäischen Geschichte bietet eine einmalige Gelegenheit, die Struktur des gesamten Kontinents zu überdenken, sowie eine Chance für eine neue strategische Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Polen und der Ukraine. Ende des Zitats. Ein Krieg als Katalysator des Neuen. Wer kann sich eine solche Realität wünschen? Aber sie ist so. Und die Akteure der ukrainischen Zivilgesellschaft werden sich ihr stellen. Ich hoffe nur, wir auch.
Sagt der Bürgerrechtler und Publizist Wolfgang Templin in den Kulturfragen zum Denkfabrik-Thema Wehrhafte Demokratie. Wir haben über die Stärke der ukrainischen Zivilgesellschaft in Zeiten des Krieges gesprochen und darüber, wie auch wir dazu stehen. Der erwähnte Aufsatz zu diesem Thema ist in dem Sammelband »Die Ukraine – Kampf um Unabhängigkeit« im Metropol Verlag erschienen. Herr Templin, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hier geht es weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Gesine Dornblüt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.